In dem Wochenspruch haben wir heute schon gehört, worum es ging. Ruth Alice hat schon gesagt, es geht um ein Korn und eine Erde. Ich habe hier Erde mitgebracht. Das ist Erde von da draußen und die ist hier im Glas. Ich habe auch ein Souvenir mitgebracht. Das ist ein Eiffelturm. Der ist aus Metall. Wer ihn nicht so sieht, der ist ungefähr 6,5 cm hoch. Und wenn ich den in die Erde reintue, was passiert mit so einem Metall? Das verrostet, ne? Das oxidiert dann vor sich hin und ist dann nur noch so ein Rest irgendwann. Ich habe hier noch einen Bonbon mitgebracht, so ein Zuckerstück. Ne? Kann das auspacken und in die Erde tun. Was passiert? Es regnet und dann löst sich es auf in Wohlgefallen. Ist weg. Ich habe was noch viel Kleineres mitgebracht. Ich wette, ihr könnt es gar nicht sehen, weil meine dicken Finger es zu sehr umschließen. Ein Weizenkorn. Das Weizenkorn, das kann in die Erde fallen. Und wenn das Weizenkorn in die Erde fällt, dann ist es irgendwann weg. Das findet man nicht mehr irgendwann, aber weil daraus was Neues gewachsen ist. Und dann kommt da ganz viel dran raus, neue Weizenkörner. Warum befassen wir uns heute mit diesem Bild, dass dieses eine kleine Weizenkorn das Einzige ist, was hier was hervorbringen kann, was Neues, was Lebendiges? Jesus hat es als Vergleich einmal benutzt. Wie kam es dazu? Ich lese aus Johannes 12, ab Vers 20. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort: Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Schöne Antwort, kann man jetzt denken. Ja, es ist natürlich irgendwie mal wieder so eine Antwort von Jesus, die nach etwas Nachdenken und Nachfragen verlangt. Wir haben hier eine Szene, wo viele Leute nach Jerusalem pilgern, sind unterwegs, viele Leute treffen sich auf dem Weg, Fremde, Bekannte. Darunter sind nicht nur jüdische Menschen, sondern auch Griechen der damaligen Zeit, die sich dem jüdischen Glauben angeschlossen hatten, und sie pilgern mit der Menge mit. Vielleicht waren sie von ein bisschen weiter weg, möglicherweise nicht aus Galiläa. Ja, sonst hätte man jetzt vielleicht nicht extra sagen müssen, es geht hier um Philippus aus Bethsaida in Galiläa. Also sie waren ihm eher fremd vielleicht, ne? Also sie waren von weiter weg, kannten Jesus nicht, wollen aber Jesus sehen, weil sie von ihm gehört haben. Sie fragen also diesen Philippus, weil sie irgendwie mitgekriegt hatten um drei Ecken, der ist irgendwie mit diesem Jesus unterwegs. Philippus nimmt das erstmal wahr, geht weiter zu Andreas, der befindet sich da irgendwo in der Menge auf dem Weg und sagt: Hier, lieber Mitjünger, hier haben sich welche gemeldet, die wollen Jesus sehen, und die sagen sich: Na, was machen wir? Na komm, wir gehen mal zu Jesus, fragen den mal. Und so gehen sie also zu Jesus und sagen ihm das, und jetzt erwartet man eine Antwort. Es kommt auch eine, aber nicht so eine, die man erwartet. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Der Menschensohn in Herrlichkeit. Also hier steckt ganz versteckt und so ein bisschen indirekt schon eine Antwort, aber die sieht man nicht gleich. Jesus redet, also kriegt mit, dass jemand ihn sehen will. Und er sagt so ein bisschen versteckt: Ja, sehen schon, aber nur auf eine besondere Art und Weise. Der Menschensohn wird in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Das heißt, der Mensch, also Jesus spricht über sich selbst, der Mensch, der so ist wie du und ich, wie alle Pilger dort auf dem Weg, dieser ganz normale Mensch, der wird sichtbar werden als der Herr über alle. So, und darin steckt jetzt noch eine Aufgabe für diesen Menschensohn. Er muss verwandelt werden. Hier muss offensichtlich eine Veränderung, eine Verwandlung stattfinden. Und ich dachte bei Verwandlung irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, gleich an Cinderella, die sich an die Fee wendet, also die Fee taucht ja auf und so kommen sie ins Gespräch und dann wird Cinderella in ein glitzerndes, eine Umhüllung, ja, und dann erfährt die arme Cinderella, das Aschenputtel, erfährt eine Verwandlung, eine Aufwertung zur goldenen Prinzessin mit Glasschuhen, die plötzlich tanzen will. Also so eine Aufwertung ist es nicht, die Jesus als Menschensohn hin zur Herrlichkeit noch erfahren muss, offensichtlich, von der er hier spricht. Sondern es ist eine ganz andere. Und zwar in Vers 24 sagt er dann, das, was wir heute schon gehört haben, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Geheimnisvoller Satz, dessen Bild uns sofort klar ist. Dieses Weizenkorn, was ich hier zwischen meinen Fingern halte, so, das kann ich hier in der Hand halten, bis ich schwarz werde, dann habe ich das tolle Weizenkorn, aber es bleibt halt auch nur ein Weizenkorn. Damit dort was draus wird, was es werden soll, nämlich viel neue Frucht, muss es in die Erde, muss es sterben und völlig verschwinden, damit es was ganz Neues hervorbringen kann. Das sagt Jesus nur über sich selber. Das muss passieren. Die Verwandlung ist nicht ein Upgrade, eine Aufwertung, sondern man müsste sagen, das absolute Downgrade, also die totale Erniedrigung, damit Neues entsteht. Und Jesus sagt das nicht nur über sich selber, denn es ist ja die Antwort auf die Frage, die diese Menschen gestellt haben, die ihn sehen wollen. Und damit deutet er an, den Weg, mich zu sehen als den Herrn, der ich bin. Also heute wissen wir, es geht um den Auferstandenen, der heute auferstanden ist. Der Weg zu diesem Leben, das Gottes Kraft in sich hat, gibt es nur über Sterben und Auferstehen. Und zwar auch für die, die nach Jesus fragen und die ihn kennenlernen wollen, die ihn sehen wollen. Damit sind wir zum Beispiel bei der Taufe. Denn Paulus beschreibt später, der Apostel beschreibt später, die Taufe als ein mit Christus sterben, also ins Wasser tauchen und aus dem Wasser herauskommen, mit ihm auferstehen. Das ist eine Sache, eine der Dinge, an die wir denken, wenn wir an Christus glauben und mit ihm sterben und auferstehen wollen, die Taufe. Aber es scheint noch mehr als das zu sein. Es geht da auch um den ganzen Lebenswandel, um alles, was wir so machen, um Nachfolge Jesu. Ich denke auch an sein Kreuz auf sich nehmen, um Christus nachzufolgen. Was bedeutet das, sein Kreuz auf sich nehmen? Dienst zu tun, sich zu erniedrigen, aber für Jesus, um Jesu willen, oder sich erniedrigen zu lassen, kann auch vorkommen. Es heißt für mich aber vor allem, wenn ich daran denke, was es heißt, in die Erde zu fallen und zu sterben, damit Neues werden kann, dann denke ich daran, dass immer wieder kleine Stücke von uns sterben. Das heißt, wenn wir leben, dann erleben wir auch immer Tiefes und Dunkles. Wir müssen immer wieder Sterben in Kauf nehmen. Das heißt nicht nur, dass wir geliebte Menschen verlieren, weil sie sterben und wir dann damit irgendwie umgehen müssen, ja auch, aber es heißt auch, dass uns Wunden gerissen werden, dass wir Teile von uns verlieren. Und immer, wenn wir als Glaubende solche Dinge erleben, bin ich der Überzeugung, haben wir eine Hoffnung, dass daraus Neues entstehen kann. Und ich bin auch der Überzeugung, dass gerade glaubende Menschen, die sich an diese Hoffnung hängen, dass gerade diese Menschen einen echten Bonus im Leben haben, wenn sie wissen, dass aus diesen vielen kleinen Sterbeprozessen, die wir in uns erleben, was Neues erwachsen kann. Also das ist, finde ich, eine große Kraft und eine Hoffnung. Immer wenn wir solche tiefen Erfahrungen haben, dann reißen sie uns in die Nähe von Tod, dann reißen sie uns in die Nähe von Sinnlosigkeit. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn wir diesem Gestorbenen und Auferstandenen vertrauen, der uns dieses Bild an die Hand gibt, dass wir dann in der Nähe von Tod und Verzweiflung und Sinnlosigkeit dort Jesus erwarten dürfen. Dass Jesus dort auf uns wartet und zu dir sagt, und du bist nicht verloren. Ich habe dein Leben nämlich in meiner Hand, weil du mir vertraust. Tja, gut, das ist eine schöne Hoffnung, denn dieses Vertrauen muss man aber auch haben. Ja? Das muss man erstmal haben. Diesen Glaube, der muss erstmal da sein. Naja, das ist irgendwie der einzige Weg heute, den wir haben, um diesen Jesus in seiner ganzen Kraft kennenzulernen. Uns diesem Auferstandenen zu nähern, das nur über das Sterben geht. So wie es auch Paulus, der Apostel, an einer anderen Stelle beschreibt: Ich will immer mehr sterben, damit Christus immer mehr in mir an Kraft gewinnt, immer mehr in mir wächst. Ja, ist auch so ein Bild, was damit vielleicht so ein bisschen zusammenhängt. Wir haben also heute die Chance, wenn wir, egal wie stark dein Glaube ist, egal wie weit du in deiner Erfahrung oder in deinem Wissen über diesen Jesus bist, egal wie klar dir das ist mit diesem Tod und dieser Auferstehung, ganz egal, ob dir das überhaupt irgendwie was sagt oder behagt. Wir haben die Möglichkeit und du hast die Möglichkeit, dich diesem Sterben und Auferstehen zu nähern. Wir haben jetzt diese Passionszeit, also diese Leidenszeit, wo wir an die Leidensgeschichte Jesu denken, den Weg hin ans Kreuz, sagen wir, und dann diese Auferstehungsgeschichte. Dem können wir uns nähern, das können wir wahrnehmen, das können wir lesen. Das können wir uns austauschen, darüber können wir uns unterhalten, auch in aller Unfähigkeit, das vielleicht zu verstehen und zu durchdringen. Es bleibt uns ein Geheimnis. Wir können aber lernen und wir können Glauben wagen. Dazu will ich euch Mut machen, sich diesem Geheimnis wieder mal zu nähern. Das heißt aber auch, im Glauben an diesen Jesus mitzusterben und mit aufzuerstehen. Sich hineinzugeben in diesen Herrn und in diesen Auferstandenen, das ist natürlich irgendwie paradox und ist irgendwie undurchdringlich. Und trotzdem muss es sich doch irgendwie lohnen. Als ich mich dran gemacht hatte, hier mir zu überlegen, was ich sagen will, kam mir so ein paradoxer Satz, dass ich mich gefragt habe, heißt das vielleicht, dass wir, solange wir leben, in seinen Tod hineinleben damit wir, wenn wir sterben, auch auferstehen. Also es ist irgendwie so, es ist so ein Knubbel, ja, so ein paradoxes Ding. Und trotzdem hat es für mich irgendwie, macht es den Anschein oder hat es den, macht es für mich den Anschein, da ist doch irgendwie was dran. Und ich will das wagen, mich dem auszusetzen. Die Antwort Jesu auf diese Menschen, die Jesus sehen wollen, und ich denke, das ist mit uns genau das Gleiche, wenn wir oder jeder, der Jesus sehen will, kriegt hier die gleiche Antwort. Mich zu sehen geht nur, wenn du dich auf den Weg der Nachfolge machst. Wenn du mit mir an meiner Seite, ich in dir und du in mir, gehst. Ja, eine Besichtigung aus der Ferne, aus der Distanz gibt es nicht. Einen verwandelten Jesus, der wie der goldene Prinz da steht, der gerade noch den Glitzer über sich hat ergehen lassen, damit er hochgestuft wird zum Herrn, das gibt es nicht. Diesen glitzernden Herrn aus der Ferne betrachtet als Objekt der Schönheit oder sonst irgendwas, gibt es nicht. Es geht nur über mit Sterben und mit Auferstehen. Nachfolge heißt, mit ihm eins zu werden. Und diese Nachfolge, die lohnt sich. Denn schon heute, in aller Niedrigkeit, in aller Verzweiflung, in der wir sind, in allem Schmerz, allem Versagen, kurz gesagt, in allem, was so in uns stirbt, da scheint schon das Licht dieses Ewigen in uns rein und tröstet uns und gibt uns Kraft. Auch wenn wir immer mehr sterben. Aber genau darin liegt die große Hoffnung, zu wissen, dass aus diesem Sterben neues Leben entsteht. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dieses Versprechen hast du dich nicht verschont und du gibst nicht nur ein wenig. Herr, die Fülle ist bei dir. Du, das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Du gibst das Leben mit einem klaren Sinn, beendest das Verlorensein, schenkst einen Neubeginn. Du machst das Leben mit dir tief und weit. Du reißt uns Horizonte auf, zeigst uns das Ziel der Zeit. Mit dir zu leben bewahrt uns nicht vor Leid, doch weil dies auf dich schauen lehrt, lohnt sich auch Traurigkeit. Wer in dir bleibt, der lebt nicht mehr für sich. Er wird bestimmt von deiner Liebe und bringt Frucht für dich. Amen.